1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Über Fakio Goethe Teil 2 haben wir in der vergangenen Woche sehr ausführlich gesprochen mit Katja Riemann, die uns im Park am Gleisdreieck besucht hat. Deshalb haben wir heute Zeit, über andere schöne Filme zu reden, zum Beispiel über 45 Years, das Meisterwerk aus Großbritannien, ausgezeichnet mit 2 silbernen Bären für die grandiosen Hauptdarsteller. Dazu mehr im Verlauf dieser Sendung. Außerdem schalten wir natürlich nach Venedig, die Filmfestspiele gehen zu Ende. Wir wollen wissen, wer da die Favoriten sind für den Goldenen Löwen, der dort verliehen wird. Vieles andere mehr haben wir für Sie vorbereitet. In den kommenden 2 Stunden geht es nur um Kino und damit hallo und herzlich willkommen. Und los geht's mit einem unsterblichen Filmsong, Rolls Royce, Car Wash. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Andrew Hay ist eines der ganz großen britischen Regietalente. So vor 3 Jahren etwa gab es seinen Film Weekend, eine schwule Liebesgeschichte über 2 Männer, die eben an einem Wochenende die ganz große Liebe erleben. Ganz unbekannte Schauspieler, wunderbar inszeniert, ein zu Herzen gehender Film. Dieser Regisseur hat jetzt wieder einen sehr intensiven, wieder sehr reduzierten Film gedreht, nämlich 45 Years, der auf der Berlinale ja schon enorm gefeiert wurde. Und da spielen nun in der Tat sehr berühmte Schauspieler mit. Einige der berühmtesten europäischen Schauspieler, nämlich Tom Courtenay und Charlotte Rampling, sind in diesem Film zu sehen, haben beide den silbernen Bären bekommen. Und das hat uns damit, hallo, herzlich willkommen, Hannelore Haider, ja sehr gefreut, dass beide den bekommen haben. Man konnte sich es auch nicht anders vorstellen. Man hätte dieses Paar nicht auseinanderreißen können.
Nein, natürlich.
Nicht, die beiden gehören unbedingt zusammen. Sie spielen ja eben auch ein altes Ehepaar, eben 45 Jahre sind sie jetzt zusammen und sie bereiten Hannelore, und damit sind wir ja auch so in der Erzählstruktur schon drin. Das ist ja so der Rhythmus, nicht? Dieser Vorbereitung, bereiten das große Jubiläum vor, das sie da feiern wollen, in ihrer kleinen Gemeinde, und da plötzlich passiert etwas in dieser ja doch sehr eingefahrenen oder, sagen wir es positiver, gut eingespielten Ehe.
Was ist das?
Ein Brief.
Ja, das sehe ich, aber von wem? Er ist auf Deutsch.
Ja.
Was steht denn drin?
Naja, ich kann mich nicht mehr so gut an die Verben erinnern. Aber ich glaube, hier steht, man hat sie gefunden.
Wen gefunden?
Naja, ihre Leiche jedenfalls.
Um wen geht's? Jeff?
Es geht um Katja.
Oh.
Du weißt doch, von wem ich spreche, oder?
Ja, natürlich.
Ich hab's dir erzählt, das weiß ich genau.
Natürlich erinnere ich mich, aber es ist schon lange her.
Sehr lange her. Und diese Nachricht eben von dieser Frau, diese Leiche, die man gefunden hat, die ist jetzt ein so offensichtlich wichtiger Einbruch auch in diese Ehe, dass man sich fragt, warum ist es so wichtig, was da früher mal geschehen ist, eindeutiger vor der Verbindung der beiden.
Ja, im Nachhinein, wir haben den Film ja zusammen im Februar gesehen, habe ich immer noch darüber nachgegrübelt. Es ist ein so raffiniertes, auch spannungsgeladenes Erforschen von Seelenregungen bei Leuten, die doch eigentlich so viel schon hinter sich haben im Leben, nicht nur als Paar, sondern auch jeder für sich, dass ich mich immer gefragt habe, warum geht das dem Mann so nah? Vielleicht, weil er nie ausführlich darüber gesprochen hat, das wird dann auch deutlich im Film. Warum reagiert, ich sage jetzt mal Charlotte Rampling, doch dann gekränkt, fühlt sich doch getäuscht, ist doch eifersüchtig? Ich meine, das ist 50 Jahre her und der Gletscher hat sozusagen die Frau freigegeben. Eben sehr raffiniert. Und der Film ist auch so aufgebaut, dass man erst ganz langsam erfährt, was das eigentlich für eine Liebesgeschichte war. Eindeutig, er war eben Soldat in Europa und hat dann mit einer Freundin gemeinsam eine Bergtour unternommen. Eigentlich alles völlig normal. Und seit 45 Jahren sind die beiden glücklich zusammen. Man merkt es auch. Die kichern und lachen zusammen und alles ist gut. Und warum erschüttert das diese Menschen so? Und diesen Konflikt aufzubauen und praktisch zu dritt zu lösen oder wenigstens auf die Suche danach zu gehen, also Regisseur und seine 2 Hauptdarsteller, ist ein Erlebnis, was man im Kino so nachvollziehen kann.
Wir müssen, glaube ich, noch erklären, sie wusste das natürlich immer, dass sie auch ein Vorleben hatte und dass es eine andere Frau da mal gab. Und die ist ja, das ist auch so symbolisch, finde ich, in diesem Eis ja konserviert. Mhm. Und zwar jung konserviert. Sie ist so geblieben, wie sie damals war. Sie weiß das alles und trotzdem gibt es diese Verstörung, was ja auch mit so ganz kleinen Schritten erklärt wird. Nicht, sie geht auf den Dachboden, sie findet dann plötzlich Dinge, er denkt darüber nach. Also es ist schon auch so, und das finde ich ja so eine Stärke des Films, dass man merkt, der andere, so nah er einem doch zu sein scheint, er hat sein Geheimnis. Und ich glaube, das gilt für jede Partnerschaft. Vielleicht ist es sogar gut so, dass es so ist.
Ja, und er lässt praktisch diese feste Partnerschaft doch auseinanderfallen erstmal. Es ist so, der Mann fährt also mit seinem Boot alleine raus. Es sind die ganz normalen Rituale, wie man zusammen frühstückt, dann geht sie mit dem Hund spazieren. Das kommt alles durcheinander und sie macht sogar etwas, was man dieser Frau nie zutrauen würde. Ich bin richtig erschrocken. Sie geht eben auf den Dachboden und stöbert, weil sie gehört hat, dass ihr Mann in der Nacht da war. Das klingt jetzt alles so banal. Man fragt sich, warum ist man da so gespannt und warum geraten wir beide so ins Schwärmen? Es ist einfach eine Erkenntnis. Also überall, in allen Zeitungen, überall wird über gute Partnerschaft geredet. Dass man einfach auch mal eingesteht, jeder ist trotzdem ein Mensch für sich. Mhm. Und wenn sich zwei gefunden haben und sie können gut zusammenleben, ist das ein großes Glück und den beiden im Film ist das beschieden. Aber jeder ist ein Mensch für sich und jeder hat auch ein Recht. Und obwohl die weibliche Figur so gekränkt ist und man das so gut nachvollziehen kann, der Mann hat ein Recht darauf, dieses Leben, was ihm plötzlich überfällt, nochmal zu leben. Mhm. Und es ist wirklich eine große Frage zum Schluss, ob die beiden, sie feiern diese Party, das kann man ruhig sagen, ist ja auch viel vorzubereiten und die Freunde und es wäre ja auch alles sehr schwierig, aber es ist nicht sicher am Ende, ob das Paar zusammenbleibt. Also für mich war es nicht sicher.
Vielleicht ist es genau das Geheimnis, eben das zu akzeptieren im anderen, dass er eben kein gläserner Mensch ist, dass er eben dieses Autonome hat. Und wenn man das akzeptiert und weiß, man kann nicht alles durchdringen, könnte das eine sehr gute Grundlage sein, glaube ich, für eine lang andauernde Partnerschaft, Hannelore. Wir müssen noch unbedingt die Schauspieler nochmal extra rühmen, denn wie die beiden, die sind so erfahren, die sind so reif, wie die beiden das im Spielen mit kleinen Gesten, mit Blicken, das ist ja jetzt kein großes dramatisches Kino, sondern es ist eben das Kino der kleinen Gesten, die aber deshalb umso erschütternder wirken.
Ja, und es ist auch kein, obwohl natürlich in diesem Film gesprochen wird, ansonsten passiert ja so viel gar nicht, es ist aber kein Redefilm. Es wird auch sehr vieles nicht gesagt und da wären natürlich diese Geste und Blicke und besonders wichtig und das können die. Sie haben auch eine absolute Sicherheit offensichtlich in diesem Film gefunden, einen Raum, wo sie etwas ausspielen können, wo auch eigene Lebenserfahrungen, Schauspieler sind ja nun genauso alt wie ihre Helden, einfließen kann. Und was mich an dem Film am allermeisten gefreut hat, muss ich sagen, dass hier praktisch über Alter erzählt wird oder in dieser Altersschicht erzählt wird und trotzdem, es geht nicht um Tod, es geht nicht um schwere Krankheiten, es geht nicht um die Zerwürfnisse mit den großen Kindern, sondern diese Menschen, egal wie alt sie sind, sind Menschen an sich und Andrew Haig hätte dieselbe Geschichte vielleicht auch mit 45- oder 50-Jährigen erzählen können. Das finde ich grandios.
Hannelore, ich danke dir ganz herzlich. Wir sprachen über 45 Years, ein Film eben über das Unausgesprochene, das Unerklärte, das zwischen Menschen steht. Ein großer Film, der in dieser Woche jetzt angelaufen ist, Silberner Bär, sowohl für Charlotte Rampling als auch für ihren Filmpartner Tom Courtenay. Hannelore, wir schalten jetzt gleich nach Venedig und werden mal ein bisschen spekulieren, wer in Venedig vielleicht die Darstellerpreise, natürlich aber eben auch den Hauptpreis erwarten kann, den Goldenen Löwen. Herzlichen Dank dir. Heute Abend ist es soweit. Heute Abend werden die Preise in Venedig verliehen beim ältesten Filmfestival der Welt. Und natürlich dabei bis zum Schluss ist Anke Lewicki, die ich herzlich in der Lagunenstadt grüße. Hallo Anke.
Und deinen Hauptpreis habe ich ja sowieso.
Ja, dann natürlich den Preis der Herzen hast du selbstverständlich, Anke. Aber ich wüsste erstmal gern, bevor wir dann spekulieren über das, was heute Abend passieren könnte, wie ist denn so dein Gesamteindruck? Also so nach 10 Tagen Kino rund um die Uhr, glaubst du weiter an das Kino oder hast du den Glauben verloren?
Nee, ich habe den Glauben nicht verloren. Also ich kann jetzt nicht sagen, boah, da war der eine Film, der filmische Überflieger, der das Kino neu erfunden hat. Aber insgesamt kann ich sagen, dass dieses Programm mich herausgefordert hat, weil das unheimlich vielfältig war. Also das Kino hat sich in seinen ganzen unterschiedlichen Formen präsentiert. Das war so eine emotionale Achterbahnfahrt. Und letzten Samstag haben wir ja schon darüber gesprochen, dass so die Gesamtüberschrift des Festivals sein könnte, based on a true story. Also die Filmemacher haben sich an der Realität abgearbeitet und das aber ganz unterschiedlich. Also um mal so ein paar Beispiele zu nennen, Beasts of No Nation von Cary Fukunaga, der ist ja der Erfinder von True Detective, sein Film basiert auf einem Tatsachenroman über Kindersoldaten und der macht daraus so einen ganz abgefahrenen Kommentar auf den Krieg überhaupt. Oder über Spotlight haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, da geht es ja um die Machenschaften der katholischen Kirche. Und das ist dann so ein Polit-Thriller. Also es gab so viele unterschiedliche Formen. Familiendrama, die dich dann mitnehmen nach Argentinien wie El Clan und dir ganz viel erzählen über die junge Demokratie Anfang der 90er Jahre und wie korrupt das System aber noch war, dass die ganzen alten Diktatoren noch irgendwie an der Macht waren, das Sagen hatten. Also das war so ein großer Rundumschlag hier. Und vor allen Dingen fasziniert haben mich immer diese Mischformen, wenn Dokumentar und Fiktion so ineinander übergingen.
Das ist ein Trend, den wir übrigens auch in Deutschland immer wieder erleben. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, glaube ich, inzwischen. Bei diesen Grenzgängern, Anke, die ich offenbar so fasziniert habe, also zwischen Dokumentar und Fiktion, welchen Film würdest du da favorisieren?
Ja, da gab es dann auch wieder so ganz unterschiedliche Formen. Also es gab so einen inneren Monolog von Laurie Anderson, Heart of a Dog. Den fand ich irgendwie ganz charmant und sehr assoziativ. Da geht es um ihren Hund, der stirbt. Gleichzeitig geht es um Tod und Sterben, Kreislauf des Lebens allgemein, auch um 9/11. Und das verflechtet sie wirklich ganz schön. Aber richtig begeistert hat mich der Film von Amos Gitai, Rabbin, der letzte Tag. Und Gitai ist ja so ein Chronist seiner Heimat. Jeder Film setzt sich mit Israel auseinander und hier dieser Film arbeitet auch erstmal mit Dokumentarfilmaufnahmen und du siehst eben erstmal, wie es zu dieser Ermordung kam, also die Kamera, das sind Archivaufnahmen, schwenkt dann eben immer über diesen Platz der Könige Israels, wo ja die Ermordung stattfand, dass du so ein Gefühl bekommst für die Topografie, wie dieser Mord stattfinden konnte, dass es durchaus Lücken gab, dass die Polizei das Gebiet nicht richtig geschützt hat. Und dann kommst du aber in eine Spielfilmszene rein, wo der Mörder, der ja ein Fundamentalist war, einfach von einer Polizistin sich nicht die Fingerabdrücke abnehmen lassen will, weil es eben eine Frau ist. Also da hast du schon die ganzen Gegensätze Israels drin. Und das Spannende an dem Film ist, alles, was in Spielfilmszenen drin ist, beruht eben auch wieder auf Fakten. Also jeder Satz wird so gesagt und da gibt es dann eine Psychoanalytikerin, auch eine Orthodoxe, die Rabin einfach für schizophren erklärt, weil er eben mit Arafat verhandelt hat. Also das ist so ganz spannender Geschichtsunterricht. Das ist ein mutiger Film, der auch zeigt, dass Israel in Sachen Friedenspolitik schon mal einen Schritt weiter war. Und ich hoffe, dass der doch bei der Preisverleihung auch in irgendeiner Form eine Rolle spielt.
Mhm. Anke, dann gehen wir jetzt mal hinein in die reine Fiction, also in das Erfundene, das ja durchaus eben auch zu den Markenzeichen von Venedig gehört, nicht? Das ist ein Spielfilmfestival. Was war da heraussagend für dich?
Ja, da hat mich ein Film von einem jungen türkischen Regisseur von Emir Alpek sehr fasziniert. Der heißt auf Deutsch übersetzt Verrücktheit. Und das ist so ein ganz kafkaesker Film. Also ich hatte ja erzählt von den Filmen, die die Wirklichkeit versuchen zu rekonstruieren. Und der Film geht den anderen Weg. Der versucht, so seine eigene Wirklichkeit zu erschaffen und so über Überhöhung, Metapher, so ein Stimmungsbild der heutigen Türkei zu erstellen. Und du denkst wirklich, du sitzt so in so einer kafkaeske Bilder. Es geht um drei Brüder. Der eine ist verschwunden, weil er vielleicht Terrorist ist, der andere ist wiederum Polizeispitze, der dritte Bruder mauert sich immer mehr ein und du siehst die Handlung immer wieder aus verschiedenen Perspektiven, das dreht sich alles, so ein Zustand der Paranoia wird erzeugt, dann gehen Bomben hoch und das ist wirklich, ich kann nicht anderes sagen, ein ganz düsterer Kommentar auf die Türkei heute, der relativ beängstigend ist. Und ich finde das auch eine mutige Arbeit wiederum von so einem jungen Regisseur, so Stellung zu beziehen.
Mhm. Anke, jetzt haben wir so einiges gehört, sehr viel Politisches ganz offensichtlich in diesem Jahr in Venedig, aber jetzt bekenn richtig Farbe. Wer bekommt heute Abend den Goldenen Löwen?
Ja, also auf der Topliste steht dann wieder ein dokumentarisches Essay, Alexander Sokurov mit Frankophonia, da geht es ja um das Louvre während der deutschen Besatzungszeit, um das Verhältnis von Kunst und Macht. Sicher ein interessanter Film, aber mein Herz, wenn ich das mal so banal sagen kann, ist aufgegangen bei dem Puppenfilm von Charlie Kaufman, Anna Molisa. Also wie man über Puppen einfach so schön von einer Depression erzählen kann, was so komisch und traurig ist, wie man bei Puppen durch diesen klassischen Verfremdungseffekt unsere Welt noch mal so ganz anders sieht. Das hat mich einfach berührt, aber hat mich auch teilweise belustigt, weil man auch über sich selbst lachen konnte.
Anke, also ich habe den Eindruck, das war doch ein sehr vielfältiger und was die Genres betrifft auch überraschender Jahrgang in Venedig in diesem Jahr.
Ja, das will ich mal so sagen. Ich gehe erfüllt, überfüllt nach Hause.
Wie schön, dann freuen wir uns und empfangen dich mit offenen Armen. Anke Lewicke war das aus Venedig. Die Filmfestspiele gehen heute Abend zu Ende. Dir vielen Dank und eine gute Heimreise, Anke.
Arrivederci. Coffee.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es ist ein Thema, da kann jeder mitreden, da will auch jeder mitreden und es wird jeder auch sofort aufmerksam. Und die Hoffnung hatte ich auch für diese Sendung. Ich dachte, wir reden über einen Film, der heißt Sprache Doppelpunkt Sex und das ist ein sehr schöner, doppeldeutiger Titel. Dann habe ich auch sofort eine super Quote und Leute werden alle aufmerksam sein. Davon gehe ich mal aus. Der Film ist jetzt im Kino zu sehen, lief schon auf der Berlinale und hat dafür eine große, gelöste Heiterkeit gesorgt. Das ist wirklich schön, wenn ein Film über ein Thema, das ja durchaus manchmal für eine gewisse Verklemmung sorgen kann, wenn so ein Film so eine befreiende Wirkung hat. Und das hat er ohne Frage. Begrüße sehr herzlich die Schöpfer von Sprache Doppelpunkt Sex. Das ist einmal Saskia Walker und Ralf Hechelmann. Schön, dass ihr da seid. Hallo,
hallo.
Willkommen.
Hallo.
Und das ist ja eben der Titel, das sage ich, das ist ja doppeldeutig, Sprache. Es sind tatsächlich sprechende Köpfe. Es sind also Menschen dort, die reden über die vielleicht wichtigste Sache der Welt und sind da sehr offen und sehr herzlich. Es ist aber jetzt niemals irgendwie eine heiße Szene zu sehen, sondern wir sind eigentlich in den Wohnzimmern der Leute. Warum diese doch sehr radikale und sehr konsequente Entscheidung, die Leute eben wirklich nur über Sex sprechen zu lassen?
Wir fanden es interessant, einfach zu versuchen, in die Tiefe vorzudringen. Also Sex ist kartografiert an der Oberfläche vor allen Dingen. Und was da aber eigentlich zugrunde liegt, an Lebensentwürfen, an Haltungen, wie sich das über das ganze Leben ändert, das Thema, das ist in unseren Augen völlig unterbelichtet gewesen. Und dadurch, dass wir uns darüber oft unterhalten haben, zu zweit als Paar, haben wir gedacht, es wäre total interessant, andere Leute dazu zu befragen. Und so ist es entstanden.
Es ist eben noch nicht alles gesagt. Was wir immer mal wieder hören, warum macht ihr denn so einen Film? Es wird doch ständig darüber gesprochen. Ja, es wird oft darüber gesprochen, aber trotzdem ist noch längst nicht alles gesagt. Und der Film beweist das auch, dass es so ist, dass man doch noch Perspektiven erfahren kann, die man vorher so noch nicht gekannt hat.
Ja, zumal man auch merkt, also jeder hat eine andere Perspektive, eben jeder hat natürlich auch eine Perspektive entsprechend seines Alters und das Bild von Sex verändert sich auch. Es hat was zu tun mit der Gegenwart. Es ist ein extremer Gegenwartsfilm, finde ich. Und das war vielleicht für euch auch überraschend manchmal zu merken, also Gott, ja klar, redet der 50-Jährige anders als die 20-Jährige.
War einfach extrem interessant, weil wir fingen diese Gespräche, die immer offene Gespräche waren, überhaupt keine Interviews, sondern Gespräche immer mit derselben Frage an, was denkst du über Sex? Diese sehr offene Frage führte uns jedes Mal in ein komplett anderes Terrain, weil je nachdem, wo dann der Mensch, der uns gegenüber saß, halt eben war, emotional, gerade just in dem Moment oft, darüber sprach er dann. Und das ergab ganz viele verschiedene Himmelsrichtungen, eben wie Altersebenen und auch vor allen Dingen sehr viele verschiedene Niveaus an Reflexion. Weil wir haben also sowohl Leute, die sehr konkret über sich selbst sprechen und sich trauen, konkrete Dinge zu erzählen, die man vielleicht nur seiner besten Freundin erzählen würde. Genauso haben wir Leute, die Exkurse, Kultur, philosophische Exkurse liefern. Und wir haben immer nur das, was wir am frischesten und am intelligentesten fanden, benutzt, weil das ist einfach was ganz häufig gewesen, was wir noch nie so gehört hatten.
Mhm. Deshalb gibt es so viele Schichten, weil es eben sowohl diese, wie du sagst, Diskursdebatten da gibt, aber eben auch so ganz konkrete Sachen wie, mein Freund ist einfach mal zu gut bestückt und es tut dann ihm weh. Das ist ja auch ein ernsthaftes Problem. Trotzdem fragt man sich natürlich, sowas von der Kamera zu erzählen, auch mit so einer Frische und Lebendigkeit und ohne Scham, hat das was zu tun mit einer Vertrautheit mit euch oder ist es dann eben wirklich so eine Situation, okay, ich stehe jetzt hier und ich erzähle ihm alles?
Man kennt das ja auch aus Bars oder Kneipen, dass man mit wildfremden Leuten ins Gespräch kommt und die einem plötzlich Dinge erzählen, die total privat und intim sind. Und das tun sie vielleicht deswegen, weil man selber sehr offen ist und auch selber was von sich preisgibt. Es hat also so eine Wechselwirkung. Es gab schon Leute, die kannten wir in dem Film, aber zwei Drittel des Personals, sage ich mal, kannten wir nicht. Ah, ja. Und unter anderem auch deswegen sind wir zu den Leuten nach Hause gegangen, in die Küchen, in die Wohnzimmer, weil die Leute dort zu Hause sind, so auch gesprochen haben. Wie man eben spricht, wenn man sich wohlfühlt, wenn man in seinem Rahmen ist. Und wenn jemand schon mal die Türe zu seinem Wohnzimmer aufmacht, dann ist er, glaube ich, auch bereit, ja, sein Herz aufzumachen sozusagen. Ja. Und da wir eben keine Interviews gemacht haben, sondern Gespräche geführt haben und selber ganz viel auch von uns preisgegeben haben, waren die Leute eben auch bereit, was zu erzählen.
Trotzdem, ich habe auch bei diesen, was du gerade zu Recht ansprichst, so Kneipengesprächen, eben manchmal so Misstrauen und sagt man pranzt dann eben auch rum oder erzählt vielleicht so Zeug, was nicht so hundertprozentig stimmen muss. Sex ist eben auch so ein Kampffeld, nicht, wo man sich gern positioniert.
Das ist wahr. Also wir haben am Anfang ja direkt das Zitat, ist das überhaupt überhaupt möglich? Das, also ist, sagen die Leute überhaupt die Wahrheit? Mhm. Und das ist natürlich eine wichtige Frage, aber darum geht's ja. Ich meine, es geht darum, wie schmückt man das aus? Wie präsentiert man sich? Muss man sich die ganze Zeit positionieren? Wie frei kann man sich auch geben und wie offen? Weil in Wahrheit lebt ja guter Sex von Offenheit und von Zugänglichkeit und nicht von Coolheit. Und alles Abgegrenzte und jedes Verhalten von einer Behauptung, die nicht wahr ist, führt am Ende in die Irre. Und das ist eigentlich das Thema.
Unbedingt. Thema ist übrigens auch für mich jedenfalls so unterschwellig, ob Sex bei allen tollen Dingen, die damit so verbunden sind, nicht gerade deshalb auch so eine komplizierte Sache ist, weil sie so befrachtet ist mit Erwartungen, eben auch mit Diskursen. Also da gibt es ja teilweise wirklich sehr, sehr kluge Leute, die sagen extrem kluge Sachen, wo ich da manchmal doch dachte, mach's doch einfach.
Also, ja, genau. Ja. Es ist eben was, was man nie richtig zu fassen kriegt. Selbst wenn man sich schon lange kennt, in einer Paarbeziehung lebt und denkt schon alles zu wissen, man weiß eben doch nie alles. Und der Film heißt ja nicht umsonst Sprache Doppelpunkt Sex, weil erstens mal wird da was versprachlicht, was eigentlich schwer in Worte zu fassen ist, und Sex ist selbst eine Sprache. Und die funktioniert halt mal besser und mal schlechter. Mal versteht man den anderen und mal nicht. Der eine beherrscht die Sprache recht gut und der andere hat große Schwierigkeiten mit dieser Sprache. Und manchmal denkt man sogar, man hätte mit jemand von einem anderen Planeten zu tun und so weiter.
Also, oder man spricht zwei Sprachen und versteht sich nicht.
Auf jeden Fall.
Ich habe einen großen Respekt vor allen Leuten, die dann in diesem Film so frei und so offen und klug reden. Aber am meisten Respekt habe ich vor dem, ja, ich denke mal, heimlichen Star dieses Films. Das werdet ihr auch merken bei allen Vorführungen. Das ist also der 13-jährige Junge, der da auf dem Sofa sitzt und so schön über Liebe und über Sex spricht, natürlich auch über seine Erwartungen, über seine Ängste auch. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, was er da macht, finde ich. Und ich weiß ja nun inzwischen auch, das ist euer Sohn. Also das erhöht meinen Respekt dann noch. Wenn die Eltern unten dabei sitzen, mit denen darüber zu reden, in diesem Alter, ist unglaublich, was er da macht. Wie kam das so?
Ja, er ist einfach ein neugieriger Junge, der natürlich auch weiß, was wir machen und der unsere Arbeit mitbekommt und der wissen will, der mit uns diskutiert und dann war er halt mal da und sitzt sowieso im Nebenzimmer. Und dann haben wir einfach ausprobiert, wie man mit ihm sprechen kann. Und weil er jemand ist, der gerne argumentiert und gerne nachdenkt über Sachen, war das einfach ein Spaß. Ja,
und es ist nie altklug. Es ist ganz ehrlich und aufrichtig, weil er eben auch weiß, dass er nichts weiß. Nicht? Und einfach auch neugierig ist auf das Leben. Und da freue ich mich für ihn mit, dass er da so neugierig ist. Noch eine letzte Frage, auch die kann ich euch jetzt noch nicht ersparen. Wenn man so einen Film macht, und das schneidet man ja auch, und da sitzt man lange da und da geht es die ganze Zeit nur um Sex. Hatte das jetzt bei euch eher eine abturnende Wirkung oder war es eher stimulierend für eure Partnerschaft?
Bei uns geht's prima. Wir haben jede Menge Sachen gelernt und mitbekommen. Wir haben ja auch den Leuten sehr viel von uns erzählt.
Ja. Was das hört man zwar im Film nicht, aber man merkt, dass es eine Interaktion gab. Das
auf jeden Fall.
Mit, ja.
Es gibt eine Interaktion mit uns und uns geht's bestens. Wir arbeiten weiter an dem Thema, diesmal als Spielfilm und freuen uns sehr darauf, mit Schauspielern zu arbeiten und zu inszenieren.
Allein schon, wie wir uns beim Schnitt die Köpfe eingeschlagen haben öfter mal. Das war mal stimulierend und mal abtörnend. Also wie das Leben halt so ist.
Im ganz normalen Leben. Sprache, Sex, wir haben es gehört, Sex ist eine Sprache, würde ich unbedingt zustimmen. Auch Film ist bekanntlich eine Sprache und in dem Falle hat man es also ganz wörtlich genommen und eben diese Filmsprache hier benutzt, um über Sex zu reden. Sprache, Sex, ein Film von Saskia Walker und von Ralf Hechelmann. Bedanke mich sehr herzlich und sage nochmal, gehen Sie auch zusammen hin in diesen Film, in welcher Konstellation auch immer. Man kommt natürlich danach sofort ins Reden. Vielleicht über Dinge, die man schon lange mal aussprechen wollte, könnte der Film sehr helfen. Vielen Dank euch.
Danke. Danke dir.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Wir haben ja die Sendung vorhin begonnen mit 45 Years, also ein Berlinale-Film, ein uneingeschränkter Triumph und großer Zuspruch, auch durch die Kritik damals. Wir beginnen diese Stunde auch mit einem Berlinale-Film, auch aus dem Wettbewerbsprogramm in diesem Jahr. Der neue Film von Terrence Malick, ein Regisseur, den ich früher immer sehr, sehr verehrt habe. Inzwischen habe ich so das Gefühl, seit ein paar Jahren, er dreht den gleichen Film immer wieder neu mit kleinen Variationen. Night of Cups war auch bei der Berlinale umstritten, ist jetzt im Kino zu besichtigen. Damit erstmal hallo und herzlich willkommen. Thomas Klein ist da.
Hallo.
Thomas, lass uns reden über dieses Werk, das ja erzählt von einem Mann, Christian Bale, spielt ihn, der irgendwie, ich dachte so, Drehbuchautor ist vielleicht oder...
Drehbuchautor, Produzent, Schauspieler, man weiß es nicht.
Irgendwas mit Kino.
Irgendwas mit Film.
Irgendwas mit Film hat er zu tun, läuft durch Los Angeles, das übrigens sehr eindrucksvoll fotografiert ist in diesem Werk und ich hatte so das Gefühl, im Wesentlichen bespiegelt er oder besichtigt er die innere Leere.
Ja, es ist also Christian Bale meandert durch Los Angeles, die Stadt, durch sein Leben. Terrence Malick erzählt das auch mit ganz absichtsvollen Sprüngen nach vorne und nach hinten. Das heißt, man kriegt so Schlaglichter auf ein Leben, das mutmaßlich leer ist. Christian Bale, dem irgendwie die Freude abhanden gekommen ist, weil er hat ja schon alles. Und das ist an sich von der Inszenierung, von der Darstellung her inhaltlich schon relativ schwach. Man wartet so ein bisschen darauf, dass es hier irgendeinen Fokuspunkt gibt, dass es irgendeine, ich will jetzt mal sagen, Botschaft gibt, die man als Zuschauer vielleicht auch irgendwie ernst nehmen kann oder nach Hause nehmen möchte. Stattdessen ist es halt dann wirklich eher so eine Ansammlung von Eindrücken und Gefühlen. Und wie du gesagt hast, die Bilder sind ganz, ganz großartig. Und zusammen mit der Musik ist es schon irgendwie auch eine Wirkung, die da entsteht. Aber die große Frage ist, also ich mag das total gerne, aber man muss natürlich sagen, und da hast du absolut recht, Terrence Malick macht halt im Grunde genommen seit, ich sag jetzt mal, vielleicht 2010, 2011, seit Tree of Life, damals ja mit Brad Pitt, der war ja auch gar nicht mal so schlecht, der hat ja auch noch irgendwie eine halbwegs greifbare Geschichte. Seit 2010, 2011 macht er im Grunde genommen nicht nur, ich sag mal, immer den gleichen Film, so etwas esoterisch angehauchte, verschwobelte Erzählungen ohne echte Geschichte, sondern man hat doch oft das Gefühl, Terrence Malick dreht einfach mit Schauspielern Szenen. Also quasi so ganzjährig, so morgens erstmal um 7 raus, wir machen mal ein paar Szenen mit irgendwelchen Schauspielern, mit denen wir gerne mal arbeiten würden, und daraus baut er dann einen Film. Ob die Schauspieler übrigens dann am Ende in dem Film drin sind, das ist also dafür ist er berüchtigt, das ist die große Frage. Er schneidet ja Leute auch gerne komplett raus, aber irgendwie, es fehlt schon so ein bisschen so die Klammer, es fehlt schon ein bisschen so die Kontur bei dem Ganzen.
Ja. Also es sieht, wie gesagt, unheimlich gut aus, es klingt auch sehr gut, es kommt ja auch noch dazu, wie er so mit Dialogfetzen arbeitet, die von irgendwoher schwirren, das können Gedanken sein, also man ist da schon auch von der Form fasziniert, aber mir geht es ihm auch so. Ich finde, selbst ein so großartiger Schauspieler wie Christian Bale ist überfordert dabei, Langeweile eben möglichst nicht langweilig zu spielen. Das gelingt auch ihm irgendwie nicht. Und vor allem habe ich das Problem, ich kann mit diesem Mann überhaupt nicht mitfühlen. Also ich finde sein Problem so narzisstisch, und auch, ich muss es ja so politisch korrekt sagen, in so einem Zeiten, in dem wir gerade so leben, dachte ich mir, mein Gott, Junge, wo sind deine Probleme hier eigentlich? Wo ist dein Schmerz, dein Leid? Ich glaube, es gibt vielleicht doch sogar Wichtigeres.
Ja, man müsste, glaube ich, in dem Zusammenhang schon so ein bisschen von Luxusproblemen reden. Ja. Also weil in den Szenen, in denen er gezeigt wird, ist er am Party machen, er posiert mit irgendwelchen Frauenzimmern rum, wenn man das mal so sagen darf. Streitet sich dann halt auch mit seinem Vater, der wird von Brian Dennehy gespielt. Er schlendert mit seinem Bruder durch die Stadt und durchs Leben. Das ist ja auch alles in dem Moment immer ganz schön, aber es fügt sich zu nichts Großem und nichts Ganzem. Und man muss eben auch ein bisschen die Frage stellen, da hast du auch absolut recht, wenn man schon die Leere eines Menschen irgendwie darstellen will, dann ist es vielleicht grundsätzlich keine so tolle Idee, dafür jemanden zu nehmen, der, ich sag nochmal, eigentlich alles hat, der reich ist, der gut aussieht, der alles bekommt, was er haben will. Also da ist auch mein Mitgefühl deutlich begrenzt.
Was schon interessant ist, und das hast du ja auch schon angedeutet, ist eben, wie er sich, das ist ein Konzept, das müssen wir auch ganz klar sagen, dem Narrativen verweigert. Also die Erzählung als solche, sie verschwindet ja ganz bewusst in seiner Erzählweise. Ja. Es ist sozusagen eher die Fläche, und es ist nicht eine Linie, der wir folgen. Mhm. Und in dieser Linie, muss ich sagen, ärgert mich noch ganz besonders etwas, nämlich sein Bild von Frauen. Das war aber in anderen Filmen davor auch schon so. Es sind solche männlichen Projekte auf schöne Musen, sind ja auch tolle Frauen in dem Film, Natalie Portman, Cate Blanchett, die ja nur existieren, weil der Mann sie sieht, weil der Mann sie wahrnimmt, und wir nehmen diese Frauen ja auch nur wahr, wie so ein Fotograf, der sie für ein schönes Magazin vielleicht fotografieren will. Sie bekommen keine eigene Persönlichkeit. Also ich finde, das ist richtig reaktionär in diesem Blick, so altromantisch.
Es hat schon so einen komischen, ich sage mal, so Modezeitschriftencharakter, wenn er so Leute wie Cate Blanchett oder eben auch so als, ich sag mal, Hippie-Mädchen im den Puts irgendwie gezeigt werden. Aber das große Problem, was ich mit Malick grundsätzlich habe, ist einfach, das merkt man schon seit einigen Filmen, und das geht viel, viel weiter zurück, dass er im Grunde genommen kein gutes Gespür hat für, ich sage mal, für Politik, für Ausgewogenheit, für so einen gewissen Liberalismus, den man in der Kunst ja eigentlich auch gerne sucht und oft auch findet. Weil das Problem ging ja eigentlich schon damals los mit Der schmale Grat. Der lief damals auf der Berlinale, sein Film über den Pazifikkrieg, amerikanische Soldaten gegen Japan. Soldaten. Das wurde auch nicht besser bei The New World, der, sagen wir mal, Pocahontas-Geschichte mit Colin Farrell, wo man auch schon das Gefühl hatte, er zeigt die Szenen, er zeigt die Figuren, aber irgendwie, dass da noch mehr drinsteckt, dass man vielleicht auch eine politische oder eine gesellschaftliche Aussage formulieren könnte, das geht ihm völlig irgendwie abhanden. Und das Frauenbild ist, da hast du natürlich absolut recht, das ist dann wirklich schon, ich möchte fast sagen, gestrig. Und das ist dann so schade bei so einem Film, wo man eigentlich denkt, das sind tolle Schauspieler, das ist großartig gefilmt, warum um Gott Gottes Willen, kriegt man da nicht irgendwie mal vielleicht auch eine Figur hin, vielleicht auch eine Frauenfigur hin, die einen irgendwie auch berührt, die einen auch ein bisschen mitnimmt? Warum sitzt man die ganze Zeit da, als würde man eine teure Modezeitschrift durchblättern?
Es fehlt eigentlich, denke ich mir, das Andocken am Leben irgendwie in diesem neuen Film von Terrence Malick, Knight of Cups. Das ist ja eine Tarotkarte übrigens, die ja den Titel gestiftet hat. Bedanke mich sehr herzlich. Thomas Klein war das über das neue Werk von Malick.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Am Montag ist es wieder so weit, da geht der wichtigste deutsche Nachwuchspreis über die Bühne. First Steps, ein Preis, da fiebern die jungen Leute natürlich dieser Preisvergabe schon entgegen, ganz besonders die Nominierten logischerweise. Ein Preis, der ihm Türen öffnet, der aber auch eine gewisse Sicherheit schafft durch die gute finanzielle Ausstattung und der vor allem Aufmerksamkeit schafft. Das ist das Wichtige und darum reden auch wir heute wieder mal über First Steps. Freue mich sehr, dass die gute Seele dieses ganzen Unternehmens bei uns ist, Andrea Hohn, die wirklich jede Filmhochschule in Deutschland kennt und jeden, der da studiert, glaube ich. Herzlich willkommen, es war Andrea. Schön, dass du da bist. Knut. Und ich freue mich sehr, dass du eine der besten deutschen Cutterinnen mitgebracht hast. Sie hat Filme geschnitten wie More Than Honey, ist da auch ausgezeichnet worden. Dann diese ganzen Berlin-Filme habe ich auch nochmal geguckt. So Berlin's in Germany, Berlin Calling, also so eine wirklichen Erfolgsfilme über die Stadt Berlin. Anne Fabini ist da. Schön, dass du da bist. Willkommen.
Hallo.
Und du bist in der Dokumentarfilmjury.
Genau.
Zum letzten Mal. Drei Jahre darf man ja nur. Andrea ist da ganz unerbittlich und sagt dann, ist gut. Dann kommen wieder andere an. Ist auch eine richtige Entscheidung sicherlich. Aber erstmal die Frage an dich. Wie warst du für dich so als Fachfrau, dann in so einer Jury jetzt drei Jahre zu sitzen, auch mit tollen Kollegen, Kolleginnen?
Ach, das ist wunderbar. Also wenn man sich wirklich nochmal ganz anders austauscht über Filme, als in so einem ganz normalen Gespräch unter Filmleuten. Man sieht wahnsinnig interessante, vielseitige Filme. Man bekommt wirklich Input von den Arbeiten der jungen Leute. Man wird angeregt, nicht nur zum Gespräch, sondern auch in der eigenen Arbeit. Und man kann sich ein Bild schaffen davon, was die Leute beschäftigt. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant.
Andrea, damit sind wir jetzt aber schon bei diesem Jahrgang wieder. Also bei dem Blick auf das, was die Leute so eingereicht haben. Es ist ein Riesenfeld. Die Leute wollen natürlich auch diesen Preis. Wie würdest du den Jahrgang lassen? Uns den mal insgesamt vielleicht erstmal für den Spielfilm beschreiben, Dokumentarfilm, kommen wir noch drauf, so definieren. Wir hatten ja immer wieder so ganz besondere Jahrgänge, wo man wirklich gemerkt hat, die haben eine eigene Farbe, ein eigenes Gesicht.
Also was ich wirklich interessant und auffällig finde an diesem Jahrgang ist, dass die ein sehr ausgeprägtes politisches oder gesellschaftliches Bewusstsein haben. Also wir haben viele Filme, die sich beschäftigen mit dem Thema Flüchtlinge, Fremdenfeindlichkeit auch. Also ein Beispiel ist ein langer Spielfilm, der bei uns jetzt auch in drei Kategorien nominiert ist, After Spring Comes Fall, der die Geschichte erzählt einer Frau, die aus Syrien flüchtet nach Berlin und in Berlin vom syrischen Geheimdienst wieder aufgespürt, verfolgt und gefoltert wird und sozusagen zur Mitarbeit gezwungen wird. Also das sind so Aspekte, die sonst in den Dokumentarfilmen stärker zum Ausdruck kamen und die jetzt, wo ich so das Gefühl habe, die sind bei den Spielfilmregisseuren oder Autoren angekommen. Mhm.
Was erstaunlich ist, weil sowas dauert in der Regel doch ziemlich lange. Ne? Aber es sind halt junge Leute, vielleicht auch ein bisschen schneller. Ja. Ist das beim Dokumentarfilm ähnlich, also dass ihr so einen schnellen Zugriff habt auf Dinge, die gerade geschehen?
Das ist bestimmt so. Beim Dokumentarfilm ist in diesem Jahr sehr auffällig, dass sehr genau hingeschaut wird. Also das beginnt in China mit einem Film wie Coming and Going von der Regisseurin Tianlin Xu, die einen sehr direkten Zugang hat zu den Kindern und Jugendlichen, die sie da porträtiert und auf sehr subtile Weise auch die Verbindung zu unserer Welt schafft, weil sie auch zeigt, dass diese Kinder, deren Eltern Wanderarbeiter sind und die Kinder erwachsen elternlos und unbeschützt auf bei den Großeltern in der Dorfgemeinschaft, dass unser Wohlstand auch damit zusammenhängt. Aber es gibt auch Filme, die nicht so weit weggehen, wo man einfach um die Ecke geht und am Kölnberg zum Beispiel eine Sozialsiedlung findet und da sehr genau hinguckt, was machen die Leute da, wie leben sie, was sind ihre Träume und was sind ihre Probleme und auf eine sehr einfache und schlichte Weise uns zeigt das, was wir normalerweise nicht sehen vielleicht.
Jetzt haben wir ja einiges gehört auch vom Spielfilmbereich, Andrea. Wie sind denn da die Erzählweisen? Da hatten wir in den vergangenen Jahren, und es klang jetzt übrigens auch schon wieder etwas so, ja auch so eine Vermischung, also dass man quasi dokumentarisch arbeitet, um die Stimmung im Land aufzunehmen, das Dokumentarische also in den Spielfilm hineinragt.
Das ist sehr stark, also zumindest bei den Nominierten ist das sehr stark so. Das spiegelt sich auch in den Nominierungen für den Michael-Ballhaus-Preis. Wir haben ja wir vergeben zum zweiten Mal eben den Michael-Ballhaus-Preis für Kameraabsolventen. Und auch da spiegelt sich das bei den, diese drei nominierten Filme sind überhaupt nicht, sagen wir mal so, visuell überwältigende Filme, die mit großen Effekten arbeiten oder so, was sich natürlich vielleicht Kamerastudenten oft wünschen, sondern das sind alles drei Filme, die sich sehr, wo sich das Bild sehr in den Dienst der Erzählung und in den Dienst der Sache stellt. Und interessanterweise ist einer dieser nominierten Filmemacher eben auch, der hat einen Dokumentarfilm gemacht, nämlich Am Kölnberg, von dem Anne gerade erzählt hat, und einen Spielfilm, After Spring Comes Fall. Also das heißt, da haben wir schon auch ähnliche Sprachen.
Interessant, weil auf der anderen Seite haben wir im dokumentarischen Bereich ja oft jetzt Erzählweisen gesehen, zwar sehr überzeugend, die eine Spielfilmdramaturgie hatten, die vielleicht sogar manchmal die Grenze überschritten haben, wo man gar nicht mehr so ganz genau wusste, ist das jetzt eigentlich noch dokumentarisch, ist es Spielfilm? Gab es auch viele Diskussionen in den vergangenen Jahren. Wie ist es in diesem Jahr?
Unter den Nominierten ist in diesem Jahr keiner, der den Sprung oder den Übergang zum Spielfilm sucht. Im Gegenteil, sie sind wirklich eher sehr schlicht und dokumentarisch gehalten. Es gibt den einen schönen Film Familienbruchstück, das ist der mittellange Film, der ist 60 Minuten lang, von Natalie Pfister. Da wird die Trennung einer Familie, der Vater verlässt die Familie, wird auf zwei Ebenen dargestellt. Also zum einen haben wir die betroffene Familie 7 Jahre später und wir haben Schauspieler, die nachspielen, was damals geschehen ist. Die Gegenüberstellung von diesen beiden Ebenen, die bringt eine wahnsinnige Spannung herein und macht das Ganze einfach zu etwas, was bigger than life ist.
Andrea, dann zum Schluss noch von dir einen Blick so auf den großen Gesamtzusammenhang. Wo steht First Steps jetzt in diesem Jahr? Also bist du zufrieden? Erwartest du dir noch mehr Außenwirkung, noch mehr Strahlkraft? Das ist ein großes Ereignis am Montag und es ist der rote Teppich und es ist dann auch sehr glamourös.
Also was wir ja ständig versuchen, ist sozusagen auszubauen, das, was drumherum ist. Also inzwischen machen wir zum Beispiel für die Nominierten ein komplettes Wochenende. An dem Montag machen wir vorher eben einen Empfang, wo die sich mit Juroren und Veranstaltern und so treffen können. Und dann machen wir vor allen Dingen, lädt uns die Deutsche Filmakademie am Tag danach, zum Tag danach ein, so heißt das. Das ist sozusagen eine Art Katerfrühstück, wo dann aber nochmal richtig ernsthaft zur Sache gesprochen wird, wo auch Projekte angestoßen werden können und so weiter. Ja. Also wir bemühen uns, das weiter auszubauen. Am Mittwoch, 2 Tage nach der Preisverleihung, zeigen wir um 20 Uhr im Filmkunst 66 2 nominierte Filme, einen Animationsfilm Roadtrip aus Berlin-Weißensee und einen abendfüllenden Spielfilm Petting Zoo, Streichelt Zoo, ein wunderbarer Spielfilm. Ja. Herzlich eingeladen. Das ist übrigens eine Veranstaltung, die auch für internationale Gäste gut ist, Englisch mit deutschen Untertiteln.
Und für Filmleute ist das ein ganz wichtiger Termin, das merke ich auch schon, zwar nicht nur für den Nachwuchs, sondern eben auch für die Leute, die schauen, wo kommen die neuen Talente her, mit wem können wir was machen. Das ist ja der wichtige Punkt, dass man die zusammenbringt. Das wird am Montag so sein. Bedanke mich sehr herzlich bei Anne Fabini und natürlich bei Andrea Hohnen. Und moderiert wird das Ganze von dem wunderbaren Axel Ranisch. Freue mich auch schon sehr drauf. Also toller Schauspieler, toller Regisseur, der ja auch mal nominiert war und inzwischen natürlich so ein Independent Star geworden ist. Das wird, bin ich mir ganz sicher, eine Preisverleihung, eine ganz besondere Preisverleihung und ein unvergessliches Erlebnis. Das weiß ich jetzt schon. Vielen Dank euch.
Danke. Danke.
Zurzeit läuft in unseren Kinos ein Film eines sehr bedeutenden russischen Regisseurs, sicher einer der wichtigsten, dessen Filme eine ganze Generation geprägt haben, übrigens nicht nur in der Sowjetunion, durchaus auch in der DDR, und damit herzlich willkommen. Jörg Taschmann ist bei uns. Wir wollen reden über Alexei German. Senior, muss man ja sagen. Der Junior ist inzwischen auch ein sehr bekannter Regisseur, war schon auf der Berlinale vertreten. Das letzte Werk seines Vaters, Es ist schwer, ein Gott zu sein, ist jetzt bei uns im Kino zu sehen. Ein Werk, an dem er jahrelang gearbeitet hat, Jörg. Übrigens ein Roman, der schon mal verfilmt wurde 1990. Also bitte nicht verwechseln, die beiden Filme, die haben miteinander nicht so wahnsinnig viel zu tun. Wir reden jetzt über dieses sehr wuchtige Werk eines Mannes, den du uns vielleicht nochmal vorstellst, Alexei German.
Ja, also Alexei German ist vor 2 Jahren, 2013, verstorben und er genießt eigentlich in Deutschland nicht die Anerkennung, die er verdient hätte. Also es ist noch nicht einmal so, dass man einen deutschen Wikipedia-Eintrag finden kann. Dann muss man dann schon auf die englischen und französischen schauen. Und in diesem Sprachraum ist er auch sehr viel populärer. Da sind auch die DVDs rausgekommen. In Deutschland gibt es auch nicht eine einzige DVD, die hier rausgekommen ist. Also da ist noch Nachholbedarf. Geboren ist er 1938 und hat eigentlich nur 6 Filme gedreht, weil viele seiner Filme behindert worden sind oder erst sehr, sehr viel später herauskamen. Beispielsweise sein 1971 beendeter Film Straßenkontrolle, Praverka na Dorogach, der ist dann erst 1986 zu Zeiten der Perestroika offiziell ins Kino gekommen.
Und kurz danach kam dann der Film, der ihn international richtig berühmt gemacht hat, richtig bekannt gemacht hat und eben auch in der DDR lief und von vielen Leuten gesehen worden ist, nämlich Mein Freund Ivan Lapschin, unvergessen übrigens. Und interessanterweise hat er dann, obwohl er die politische Wende dann schon war in seiner Heimat, nur noch zwei Filme gedreht und einer davon, eben der letzte, ist ihm jetzt auch sowas geworden wie sein Vermächtnis. Also es ist schwer, ein Gott zu sein.
Ja, er wollte bereits in den 60er Jahren, das wäre dann sein allererster Film gewesen, da wollte er den Roman der Strugatzki-Brüder verfilmen. Die Strugatzki-Brüder sind auch die, die die Vorlage zu Stalker von Tarkowski geliefert haben und sind in der Szene Science-Fiction also absolute Stars. Das Buch kennt man im Deutschen eher unter dem Titel Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Aber es handelt sich hier wirklich um das gleiche Buch und die gleiche Vorlage. Und das ist eine sehr, sehr düstere Geschichte, auch ein sehr, sehr düsterer Science-Fiction, so historische Science-Fiction, eine mittelalterliche Diktatur auf einem fernen Planeten Arkana, der 800 Jahre zurückliegt, aber nie eine Renaissance erlebte. Und von der Erde sind Wissenschaftler entsandt worden, unter anderem ein Don Rumata, der eigentlich Wissenschaftler ist, was man nie glauben würde, weil er eher wie so ein verlotteter Ritter wirkt, der irgendwie versucht, den Durchblick zu behalten. Und er versucht, irgendwie das Schlimmste zu verhindern. Und eigentlich wollte German diesen Film eben in den 60er Jahren drehen, aber es hat gedauert. Dann wurde der Prager Frühling niedergeschlagen, dann sah man da Assoziationen. Und 2000 hat er dann angefangen in der Nähe von Prag. Die ganzen Außenaufnahmen sind in Tschechien entstanden, die Innenaufnahmen in den Lehn-Filmstudios. Aber er hat 6 Jahre lang daran gedreht und danach auch nochmal 7 Jahre gebraucht, um das Werk zu beenden. Also das war schon ein Opus Magnus sozusagen.
Ist ja auch ein sehr langer Film, Jörg, und dieses Werk ist wahrlich kein leichter Film. Das kann man, glaube ich, oder muss man auch ganz klar sagen. Du hast die Handlung hier eben sehr klar zusammengefasst. Die erschließt sich ja beim Sehen so schnell dem Zuschauer nicht. Also man braucht schon eine ganze Weile, bis man überhaupt dahinter steigt. Aber man wird vor allem erstmal auch fast erschlagen, finde ich, von dieser radikalen Wucht der Bilder.
Ja, es sind so ganz schmuddelige Schwarz-Weiß-Bilder und man folgt immer diesem rastlosen Don Romata. Es gibt ganz viele Plansequenzen, sehr viele Großaufnahmen, eine Kamera, die dauernd in Bewegung ist, sehr oft kreist und man erleidet sozusagen diesen sehr gewalttätigen Alltag in einer sehr kulturfeindlichen Welt. Es regnet permanent, ungewaschene Gestalten mit faulen, schiefen Zähnen ziehen plündernd und mordend durch matschige Gassen und German geht es eigentlich mehr darum, eine trübe Grundstimmung zu etablieren. So eine Art feudaler Faschismus oder feudaler Stalinismus, der eben nicht von oben kommt, sondern aus der verarmten Masse heraus.
Nun ist das also harte Arbeit, diesen Film zu sehen. Das ist manchmal im Kino auch so. Es lohnt sich ja auch, denn man ist zum einen natürlich auch durchaus schmerzlich berührt von diesem Werk, aber andererseits eben auch fasziniert.
Ja, es ist schwere Kost und auf Dauer von 3 Filmstunden schwer zu ertragen. Man muss sich das wirklich so vornehmen und sich auch wirklich konzentrieren und sich an dem Abend dann auch nichts anderes mehr vornehmen. Aber diese Wucht der Inszenierung, die beeindruckt. Und ich fand ja ein wenig, das hat sowas von einem post-sowjetischen Film. Weil ja so viele Filme in der Sowjetunion von den großen Regisseuren wie Tarkovsky oder Parajanov, die sind ja entstanden, die sind ja gedreht worden und wären im Westen aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich gewesen. Hätte ja keiner Millionen reingesteckt. Und so ist es bei diesem Film auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Westen so einen Film mit so viel Aufwand über so eine lange Zeit drehen würde, der so radikal dann auch wieder ist, dass es schon wieder beeindruckt.
Sagt Dr. Taschmann über das Erbe, über das Vermächtnis des großen russischen Regisseurs Alexei German. Sein letzter Film ist jetzt bei uns im Kino zu sehen. Allein das ist ja schon schön, dass der Film es überhaupt geschafft hat, bei uns im Kino zu laufen. Es ist schwer, ein Gott zu sein. Herzlichen Dank dir. Die Filmboard GmbH ist verantwortlich nicht nur für Kino hier in der Region, fördert nicht nur Kinofilme, sondern vieles andere auch. Sie haben jetzt Bilanz gezogen, haben geschaut, wie ist das Jahr 2014 gelaufen, wie läuft es bisher, sind die Auftragsbücher voll, sind die Studios gut ausgelastet. Kirsten Nius habe ich am Rande der Pressekonferenz gefragt, eben wie war denn dieses Filmjahr 2014?
Also wenn man sich 2014 und eigentlich auch 2015, das ist ja ein fließender Übergang, das was man in 2014 fördert, kommt 2015 auf die Leinwand und da freuen wir uns natürlich im Moment total auf Fuck You Goethe 2 zum Beispiel, der aber natürlich zu großen Teilen in Thailand gedreht worden ist. Es ist aber auch eine Menge hier gedreht worden, zum Beispiel der neue Kinotatort mit Til Schweiger, die sind gerade fertig. Bibi und Tina in der neuen kommenden super hotten Filmstadt Buko, wo ja schon Quatsch und jetzt auch noch Bibi und Tina gedreht wurde, die wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Also lange lange Rede gar keinen Sinn. Es wird in Berlin und Brandenburg wahnsinnig viel gedreht und ich glaube, wir müssen uns um den Titel Filmhauptstadt Deutschlands keine Sorgen machen.
Nun ist ja auffällig bei eurer auch Bilanz, dass ihr immer wieder betont, es ist eines der klassische Kinofilme, das andere sind im Serien, sind Spiele, Games und solche Dinge, wo man sich dann fragt, muss das eigentlich so in der Hand vom Medienboard liegen? Sollten die sich nicht eher kümmern sozusagen um das klassische Kinogeschäft?
Du hast es jetzt alles so in einem Atemzug genannt. Im Moment ist ja nicht nur von uns, sondern insgesamt sehr in der Debatte, ob die neuen coolen Serien nicht das neue Kino sind, weil sehr viele dieser Serien, ob das nun Homeland ist, die gerade die gesamte fünfte Staffel hier in der Region drehen, aber auch andere, ganz klar Kino-Look haben, von Kinoregisseuren in Szene gesetzt werden und vielleicht löst das zu Teilen auch das Kino ab. Zu dem Thema Games und Apps, das ist natürlich ein ganz wichtiges neues mediales Thema. Das wird im Medienboard von der Abteilung meines Kollegen geführt. Und am Ende des Tages, wenn man sieht, wie die eigene Mediennutzung sich verändert, dann merkt man schon, dass das alles zusammengehört. Insofern, ja, sollte doch im Medienboard sein.
Dann stellt sich ja immer wieder die Frage, für Leute, die gerne ins Kino gehen und dann lesen, gefördert vom Medienboard oder im Fernsehen dann irgendwas sehen, da stellt sich die Frage, was bringt das eigentlich der Region außer den Ruhm und die tolle Tatsache, dass Stars hier eben in Berlin und Brandenburg zu sehen sind?
Ich war neulich mit einer Besucherin aus dem Wirtschaftsministerium auf dem Gelände in Babelsberg und da konnte man nochmal ganz deutlich sehen, da stand so ein kleines Auto, da stand Glaserei Potsdam drauf und so ein bisschen wie im Modellfilm kam dann das Catering angefahren, auch aus Potsdam. Man sieht also, was will ich damit sagen, es werden sehr viele Handwerker beschäftigt. Neben Glamour und Ruhm bringt es einfach sehr viele Arbeitsplätze. Das Geld, was wir vergeben, wird in fünffacher Höhe in der Region ausgegeben. Also es kommt fünfmal so viel Geld rein, wie wir investieren. Und wenn dann auch noch das Geld an uns zurückgezahlt wird, dann ist es, naja, in Mathe bin ich nicht so gut, aber dann ist es eben nochmal sehr viel mehr. Das ist wie ein kleiner, wie eine kleine Jobmaschine, wie ein Wirtschaftsmotor. Und zum Beispiel bei der Fernsehserie Homeland, die jetzt für ein halbes Jahr in Berlin dreht, sind 700 Jobs geschaffen, sozusagen.
31 Millionen sind ausgegeben worden. Das ist eben das Geld, das da ist für Berlin und Brandenburg. Seid ihr da sozusagen zufrieden mit dem, was die Länder euch geben? Oder sagt ihr nicht auch jetzt langsam mal, wir müssten aufstocken, weil es ist einfach mehr notwendig, auch um konkurrenzfähig zu sein?
Danke für diese Frage. Also an der Stelle kann ich mich bei den Ländern Berlin und Brandenburg tatsächlich bedanken, weil wir angemahnt haben, wenn man das so sagen darf, dass wir dringend mehr Mittel brauchen und sind auch an der Stelle gehört worden. In Berlin ist es sozusagen fast in trockenen Tüchern. Da wird es ab nächstem Jahr eine Aufstockung um 1,5 Millionen geben. Und Brandenburg hat auch seine Mittel aufgestockt und hat schon dieses Jahr die erste halbe Million mehr auf unser Konto überwiesen.
Nochmal ganz konkret die Frage, Studio Babelsberg, im Augenblick wird da viel geklagt, unsere großen Aufträge brechen uns weg, weil wir einfach nicht konkurrenzfähig sind, ja, mit Ländern wie Neuseeland, Tschechien, Serbien sogar. Also woran liegt denn das? Auf der einen Seite sagst du, hier wird so viel investiert, es ist so viel los, es kommen so viele Leute her und auf der anderen Seite das wichtigste Studio hier vor Ort muss eben klagen.
Ich würde da mal das große Wort von der nationalen Anstrengung gerne in den Mund nehmen, weil tatsächlich als die automatische Förderung in Deutschland, das ist nicht die, die aus den Ländern Berlin und Brandenburg kommt, sondern für ganz Deutschland gilt, 2007 erfunden wurde, war das ein super Modell und weil das so toll funktioniert hat, ist es mittlerweile von praktisch allen europäischen Ländern so oder so ähnlich umgesetzt worden. Mittlerweile Belgien, Luxemburg, Serbien, alle haben solche Fördermodelle. Und damit wird es natürlich für Produzenten attraktiv, auch mal woanders hinzugehen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass Deutschland entweder den DFFF, der unter Frau Grütters verwaltet wird, oder aber den neuen Fonds, der vom Wirtschaftsministerium unter Herrn Gabriel aufgelegt wird, die brauchen wir ganz dringend, weil das können alleine regionale Förderungen nicht auffangen.
Es ist schon absurd, dass bestimmte Stoffe, also deutsche Stoffe, deutsche Geschichten, die in Berlin spielen sogar, dass die dann eben woanders gedreht werden. Aber soweit ist es zum Teil schon.
Ja, das ist so. Das sind ja auch häufig keine Dokumentarfilme. Aber natürlich ist es bedauerlich, wenn ein Film, der Berlin 1 heißt, in Prag gedreht wird beispielsweise. Das ist bedauerlich, klar. Auf der anderen Seite freuen wir uns dann wieder, wenn ein junger deutscher Regisseur dieses Videospiel, auch da sieht man, alles hängt mit allem zusammen, Hitman in Szene setzt. Das ist vielleicht nicht jedes Feuilletonisten Geschmack, aber es ist ein relativ erfolgreicher Film und gedreht von einem jungen deutschen Regisseur. Also alles hat seine guten und schlechten Seiten.
Kirsten Niehus, die Chefin der Filmboard GmbH mit ihrer Bilanz dessen, was hier filmisch derzeit passiert in unserer Region. Und das war's dann auch schon wieder mit unserem Filmmagazin 12 Uhr mittags. Ich will Ihnen unbedingt noch einen kleinen Ausflugstipp geben. Fahren Sie ins wunderschöne Bad Saro. Dort findet zurzeit schon zum vierten Mal übrigens ein sehr engagiertes Filmfestival statt. Film ohne Grenzen. Die Idee stammt ursprünglich aus Italien. Das ist jetzt also die deutsche Variante. Und da laufen Menschenrechtsfilme, Filme, die etwas zu tun haben mit der sozialen und politischen Lage auch unseres Landes. Morgen wird Fassbinder geehrt, da werden also auch Fassbinder-Schauspieler dabei sein und es läuft eben nochmal der Film über Fassbinder, das aktuelle Werk. Also viele Diskussionsmöglichkeiten, viele spannende Dinge. Sie finden alle Informationen auch im Internet natürlich dann eben über Film ohne Grenzen in Bad Saro. Ein sehr kleines, sehr schönes, sehr feines Festival hier vor den Toren von Berlin. Hier geht's gleich weiter nach den Nachrichten, dann mit der Arena, mit der Bundesliga. Wir haben spannende Spiele, Bayern zu Hause gegen Augsburg, Dortmund ist in Hannover. Mehr dazu dann nach den Nachrichten. Ihnen ein schönes Kinowochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.